Agnes erinnerte sich an Höhlen, die eigentlich nur aus Felsüberhängen bestanden. Dies waren Höhlen. Der Unterschied bestand vor allem aus felsiger und poetischer Größe. In diesem Fall mangelt es ihnen weder an dem einen noch an dem anderen. Knotiges Land ist wie ein Eisberg, erklärte Nanny und führte ihre beiden Begleiterinnen durch eine Rinne zur größten Höhle. 9/10 liegen unter Wasser? Fragte Agnes. Ihr Kinn schmerzte noch immer. Es steckt mehr dahinter, als man auf den ersten Blick erkennt. Nanny blieb an einer Gabelung des Weges stehen und deutete in eine Richtung. Ich schätze, sie ist dorthin gegangen. Wartet mal. Sie streckte den einen Arm aus. Es knirschte. Ein Teil der Decke löste sich und krachte direkt vor ihr auf den Boden. Wasser spritzte und Steinsplitter stoben davon. Jetzt brauchen wir nur über diesen Schutt hier zu klettern, fügte Nanny hinzu, als wäre überhaupt nichts geschehen. Etwas versucht uns fernzuhalten, sagte Agnes. Aber es wird damit keinen Erfolg haben, erwiderte Nanny. Außerdem glaube ich, dass uns kein Leid geschieht. Das war ein ziemlich großer Felsbrocken, gab Agnes zu bedenken. Ja, aber er hat uns doch nicht getroffen, oder? Weiter vorn stießen sie auf einen unterirdischen Fluss. Das Wasser schäumte weiß und strömte so schnell dahin, dass sie kaum Einzelheiten erkennen konnten. Wellen türmten sich an einem natürlichen Damm aus Treibholz auf und gischteten fast darüber hinweg. Ganz oben, auf dem Damm, lag ein langer, einladend aussehender Baumstamm. Sie schoben sich langsam darüber und das Baby wurde weitergereicht. »Bilde ich es mir nur ein oder wird es tatsächlich wärmer?«, fragte Margrat. »Oh nein«, Agnes deutete nach vorn, »ich glaube es nicht.« Am Ende eines Hangs öffnete sich ein Spalt in der Felswand. Rotes Licht glühte daraus hervor. Eine Flamme züngelte bis zur Decke empor. »Oh meine Güte«, sagte Nanny, die gerade das Baby entgegengenommen hatte. »Und es sind überhaupt keine Vulkane in der Nähe. Was denkt sie sich nur dabei?« Zielstrebig schritt sie dem Feuer entgegen. »Vorsicht«, rief Agnes, »Perdita meint, es sei echt. Und wenn schon?« Nanny blieb nicht stehen und trat direkt ins Feuer. Die Flammen verschwanden abrupt. Die beiden anderen Hexen standen im feuchten, kalten Halbdunkel. Margrat schauderte. »Nanny, du trägst das Baby.« »Hier kann man nur durch das zu Schaden kommen, was man mitbringt«, sagte Nanny. »Und es sind Omas Gedanken, die diesem Ort Form geben. Sie würde auf keinen Fall zulassen, dass einem Kind etwas zustößt. Nein, zu so etwas wäre sie nicht fähig.« »Dieser Ort reagiert auf ihre Gedanken?«, fragte Agnes. »Ja.« Nanny Ock setzte sich wieder in Bewegung. »Ich verabscheue es, in ihrem Kopf zu sein.« »Wir sind fast da«, sagte Nanny. »Kommt, wir haben das Feuer überwunden und mit mehr rechne ich nicht.« Sie fanden Oma in einer Höhle. Der Boden bestand aus Sand und darin zeigte sich nur eine Fußspur. Ihren Hut hatte sie säuberlich beiseite gelegt und ein Beutel diente ihr als Kopfkissen. In den steifen Händen hielt Oma ein Schild. Die Aufschrift lautete: »Gehet weg!« »Das ist nicht sehr hilfreich«, meinte Margrat und nahm mit dem Baby auf ihrem Schoß Platz. »Nach all den Mühen...« »Können wir sie nicht wecken?«, fragte Agnes. »Das wäre gefährlich«, erwiderte Nanny Ock. »Sie zurückholen, obwohl sie vielleicht nicht dafür bereit ist. Eine problematische Angelegenheit.« »Und wenn wir sie auf dem Rückweg mitnehmen?« »Nun, sie lässt sich nur schwer durch Kurven buxieren, aber wir könnten sie als Brücke benutzen«, meinte Nanny. »Nein, nein, nein, sie ist aus einem bestimmten Grund hierher gekommen.« Sie zog den Beutel unter Omas Kopf hervor, der sich nicht bewegte, und öffnete ihn. »Ein verschrumpelter Apfel, eine Flasche mit Wasser« »und ein Käsebrot, an dem man ein Hufeisen verbiegen könnte«, sagte sie. »Und ihre Schachtel.« Sie stellte sie auf den Boden. Nanny trommelte mit den Fingern auf die Schachtel, als spielte sie in Gedanken Klavier. Dann griff sie danach. »Darfst du das tun?«, fragte Agnes. »Nein«, antwortete Nanny. Sie öffnete die Schachtel, entnahm ihr ein Bündel Papier, das von einem Band umschlungen war, und legte es beiseite. Licht schimmerte aus der Schachtel. Nanny griff erneut hinein, holte ein mit einem Korken verschlossenes Medizinfläschchen hervor und hielt es hoch. Im Halbdunkel der Höhle war das Glühen darin deutlich zu erkennen. »Das Fläschchen habe ich schon mal gesehen«, sagte Nanny. »Sie stopfte immer wieder das eine oder andere hinein, aber dieses Glühen sehe ich jetzt zum ersten Mal.« Agnes nahm das Fläschchen entgegen und sah in seinem Innern ein Stück Farnkraut oder... Nein, es war eine Feder, fast ganz schwarz, bis auf die gelbe Spitze, so hell wie eine Kerzenflamme. »Weißt du, was das ist?« »Nein, Oma findet dauernd irgendwelchen Kram, wie dem auch sei. Das Fläschchen hat sie schon lange, denn ich hab's einmal da drin gesehen.«
»Ich habe gesehen, wie die...«
Margaret nahm eine Sicherheitsnadel aus dem Mund. »Ich habe gesehen, wie sie das Ding vor einigen Jahren gefunden hat«, versuchte sie es erneut. »Es war etwa um diese Jahreszeit. Wir wanderten im Wald und sahen eine Sternschnuppe. Und ein Licht löste sich davon und fiel zu Boden. Wir suchten und entdeckten das dort. Es sah nach einer Flamme aus, aber Oma konnte es aufheben.« »Klingt ganz nach der Feder eines Feuervogels«, sagte Nanny. »Es gibt Geschichten über sie. Angeblich fliegen sie gelegentlich über Langre hinweg. Aber wenn man ihre Federn berührt, sollte man verdammt auf der Hut sein. Denn es heißt, dass sie in der Gegenwart des Bösen brennen.«
»Feuervogel«, wiederholte Agnes. »Meinst du einen Phönix? Festgreif A sucht einen.«
»Ich habe schon seit vielen Jahren keinen mehr gesehen«, sagte Nanny. »Als ich ein Mädchen war, konnte man manchmal zwei oder drei beobachten als dahinschwebende Lichter hoch am Himmel.
Nein, nein, der Phönix, es kann nur jeweils einen geben. Darum geht es ja gerade«, meinte Agnes.
»Ein Exemplar von einer Sorte hat überhaupt keinen Sinn«, erwiderte Nanny.